Yes, dreh dich doch mal zu deinem Sitznachbarn und sag, es geht los, zweiter Teil. Auch zu Hause, rüttle irgendwie deinen Partner wach, wenn er gerade schläft wieder. Es geht los, zweiter Teil. Ich weiß gar nicht, wer hat den ersten Teil mitverfolgt? So, ja, war gut, oder? War gut. Ist immer ganz schwierig, wenn du einen zweiten Teil siehst, auf einmal denkst, oh Mann, ich habe den ersten Teil nicht mitgekriegt. So, keine Sorge, du kannst ihn nachhören, definitiv. Ich mache nochmal eine kleine Wiederholung, was wir da so erlebt haben. Weil letztes Mal hatten wir nämlich über das Volk Israel gesprochen, wie es ins neue Land kam. So, durch das Schilfmeer, in die Wüste und dann in das verheißene Land. Was so in einem Satz zusammengefasst so easy klingt, ist gar nicht so einfach gewesen. Ja, wir wissen, irgendwie ist das Volk Israel in der Wüste stecken geblieben. Haben Ehrenrunden gedreht, 40 Jahre lang. Das ist wie Nachsitzen. Keiner sitzt gerne nach. Ja, sei es, wenn er zu spät kommt und die Minuten irgendwie hinten dran setzen muss oder wenn er eine Klasse wiederholen muss. Ja, es ist wie Nachsitzen für das Volk Israel. Und das Spannende ist, es gibt drei Orte, die wir betrachtet haben. Es gibt Ägypten. Es gibt die Wüste, ja, und das verheißene Land, da wo wir uns sinnbildlich aufhalten können. Und viele Menschen, auch Christen, halten sich in der Wüste auf. Viele Menschen halten sich tatsächlich sinnbildlich in der Wüste auf. Sie drehen ihre Runden in der Wüste. Und wir hatten auch herausgefunden, es ist eigentlich so bequem in der Wüste. Es war ja nicht so, dass irgendwie die Wüste mega karg war. Sondern in der Wüste erlebte das Volk Israel den Segen Gottes. Sie erlebten Versorgung durch das Manna, durch die Wachteln. Sie hatten Wasser in der Wüste. Dann haben sie erlebt die Gegenwart Gottes. Die Wolke war da. Die Feuersäule bei Nacht, die Wolkensäule bei Tag sind ihr gefolgt. Und haben auch erlebt, was es bedeutet, versorgt zu sein. Schuhe und Kleidung sind nicht verschlissen. 40 Jahre lang abgefahren. Hat ja so mal ein bisschen verdeutlicht, wenn deine Schuhe jetzt 40 Jahre halten, sollte niemand dran riechen. Aber das ist echt Versorgung, das ist Segen Gottes. Aber unser Ziel ist es nicht, in der Wüste stecken zu bleiben, sondern unser Ziel ist das neue Land. Und heute darum geht es, die Bestimmung zu entdecken in diesem neuen Land. Und ich will mit euch einfach darüber nachdenken, was es bedeutet, in diesem neuen Land einfach zu sein. Und natürlich werden wir heute nicht alles irgendwie abdecken und so reinschauen. Es gibt so viele Bilder. Aber wir wollen so ein bisschen reinschauen, was es für uns ganz praktisch bedeuten kann. Viele deuten ja das neue Land auf den Himmel. Ich persönlich sage, es ist nicht der Himmel, sondern es ist schon das, was wir hier erreichen können, sinnbildlich. Es ist nämlich in unsere Bestimmung, in unsere Berufung hineinzuwachsen. Jeder von uns hat eine Bestimmung. So, auch eine Gruppe von Menschen kann eine Bestimmung haben. Auch als Ehepaar glaube ich, dass man eine Berufung hat. Auch als Kirche glaube ich, dass man eine Berufung hat. Und es gilt, sich nach dieser Berufung auszustrecken, aber vorher auch diese Berufung zu entdecken. Und nichts ist schöner, als jemanden zuzuschauen, der diese Berufung und diese Bestimmung irgendwie entdeckt hat. Wir waren gerade so im Hausbau und ich finde das so spannend, wir hatten so einen Trockenbauer, der hat mit einer Liebe zum Detail die Sachen bearbeitet und wie er von seiner Arbeit gesprochen hat. Es war wirklich nicht schöner, als zuzuschauen, wie er das tat. Man merkte diese Berufung in seinem eigenen Leben, die er auslebte und die er tatsächlich auch irgendwie entdeckt hatte. Und ich nenne es diese individuelle, spezielle Berufung in unserem Leben. Gott hat uns Gaben gegeben, er hat uns Fähigkeiten gegeben, auch unsere Persönlichkeit. Und das alles zusammen in diese individuelle Berufung, diese zu entdecken und wirklich da hineinzuwachsen. Ich glaube manchmal, wir brauchen auch das ganze Leben lang. Aber manchmal ist es dieser Moment, wo wir diese Berufung entdeckt haben, und dann so wie ein Zug aufs Gleis gesetzt, so er langsam losrollt und man merkt, man ist drinne, so wie auch im neuen Land. Denn wir wissen ja auch im neuen Land, es ist ja nicht so, dass sie da waren, das war ein Schlaraffenland, das war irgendwie alles da und die haben den Mund aufgemacht und alles ist irgendwie zugefallen. Sondern es ist ein Weg, den es zu beschreiten gilt. Dann gibt es natürlich noch die universale Berufung. Ich erwähne das kurz hier, weil es so oft verwechselt wird. Viele haben Berufung ist ein riesengroßes Wort, aber die universale Berufung ist, Kind Gottes zu sein. Das heißt, bevor du geboren wurdest, bevor du ein Wort gesprochen hast, Gott hat dich gesehen, ja, und es ist deine Berufung, deine Bestimmung, eigentlich ein Kind Gottes zu sein. Und wenn du ein Kind Gottes bist, ja, und du liegst auf der Hängematte in der Sonne, du kannst schaukeln den ganzen Tag, Gott liebt dich. Das ist die universale Berufung, die Bestimmung, das ergriffen zu haben. Aber als auch Kind Gottes kannst du das begriffen haben, dass Gott dich liebt, aber nicht in deine individuelle, spezielle Berufung hineingewachsen sein. Das gibt es tatsächlich auch. Und hier kommt wieder unser Bild von diesen drei Orten, von Ägypten, von Wüste und dem neuen verheißenen Land. Und wenn du ins verheißene Land willst, dann musst du sprichwörtlich durch die Wüste. Klingt das gut? Wüste klingt nie gut. Wüste klingt nie gut. Aber wisst ihr was? Jesus musste auch durch die Wüste. Jesus ist kein Umweg gegangen. Er wurde nicht von der Taufe direkt hineingebeamt. Seine Bestimmung war es, hier auf der Erde zu sein, die Liebe Gottes zu zeigen, in seiner ganzen Größe, letztendlich dann auch am Kreuz. Und das war dieses neue Land, in das er dann hineinwirkte. Aber vorher gab es diese Wüste. Eine Zeit des Wartens, der Vorbereitung und der Prüfung. Und ich will kurz, bevor wir so zu unserem Text kommen, einfach nochmal so, weil wir so viele junge Menschen haben, die einfach hier in unserer Mitte sind, auch gerade online, wenn du zuhörst, nochmal ein paar Worte dazu sagen. Es gibt keine Abkürzung für deine Bestimmung. Sondern wir brauchen eine Zeit des Wartens, des Vorbereitens und auch der Prüfung. Und wir hören das überhaupt nicht gerne. Ich sage das ganz bewusst, weil wir heute, wird gerne nach kurzen Wegen gesucht. Und wenn ich das Wort kurz sage, dann schauen wir ganz kurz nach Österreich rüber. Jemand, der Bundeskanzler war mit 35, und ich bin ja 35. Manchmal denke ich, ey, da ist schon jemand Bundeskanzler. Natürlich ist die Stimme jetzt nicht so groß oder so, aber manchmal siehst du da so im Fernsehen, aber mit welchen Wegen manchmal versucht wird, Abkürzungen zu nehmen, um irgendwie etwas zu erreichen. Aus welchen Motiven auch immer. Und wir haben früher das einfach erlebt, dieses Sprichwort vom Tellerwäscher zum Millionär. Und es war damals so ein Satz, auch so für diesen American Way of Life, dass du etwas aus deinem Leben machen kannst. Ja, du kannst ein Tellerwäscher sein, du kannst fleißig sein und du kannst dich zum Millionär hocharbeiten. Das war damals wirklich revolutionär, ja, weil das ist gar nicht so lange her, noch im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert noch, dann gab es so verschiedene Stände, also wo Leute standesgemäß lebten und gar nicht überhaupt in den anderen Stand rein konnten. Also von daher ein revolutionärer Gedanke. Und was damals dieses vom Tellerwäscher zum Millionär bedeutete, ist es ein längerer Weg. Heute würde es heißen vom Vlogger, vom Videoblogger, also jemand, der einen Blog hat mit Videos, ja, zum Instagram-Star im halben Jahr. Das ist das, was heute so angestrebt wird, wirklich ein kurzer Weg, um wir versuchen, Abkürzung zu gehen. Das Spannende ist, auch in unserem Beruf wird es erwartet, dass wir schnell Erfolg bringen. Dass wir in diese Bestimmung hineinwachsen, auch als Christen manchmal. Und dann übertragen wir das auf unser Leben. Aber es braucht ein Weg des Wartens, der Vorbereitung und der Prüfung. Wir brauchen Zeit, damit sich unser Charakter formt. Ich sage das nochmal, wir brauchen Zeit, damit sich unser Charakter formt. Und da gibt es keine Abkürzung. Seid ihr dabei? Ja. Ich weiß, dass diese Wahrheit ist wichtig, dass wir sie begreifen. Das Schöne ist, wir haben ja auch ein längeres Leben als früher. Von daher können wir diese Reifezeit auch wirklich nutzen. Und das Spannende ist, unsere Gesellschaft weiß heute mehr, aber sie ist nicht weiser geworden in diesem Belange, sondern ganz im Gegenteil, da wo diese Videos heute so 2 Minuten dauern, wo man alles so kurz zusammenfassen muss, suchen wir nach dem Weg der Abkürzung. Und deine Bestimmung, die ist vielleicht noch verdeckt, hey, aber die wird Stück für Stück immer mehr freigelegt. Und die Älteren unter uns, dürfen sich mal ganz kurz melden, hier, Älteren unter uns, ja, yeah. An euch ein Wort, hey, euer Weg ist noch nicht zu Ende. Euer Weg ist auch mit der Rente noch nicht zu Ende. Ja, siehe Kaleb, ja, in dem verheißenen neuen Land. Der war eine Generation drüber, ist mit hineingekommen mit Josua. Es waren die beiden Ältesten sozusagen, wahrscheinlich mit ihren Familien zusammen. Und die neue Generation, die kam nicht aus dem Puschen. Kaleb sagte, wo ist jetzt mein Erbteil, will ich jetzt haben. Und er musste den jungen Leuten erstmal zeigen. Er hat das Erbteil eingenommen, weil die Jungen es nicht gerafft haben. Ja, aber an die ältere Generation, wir brauchen manchmal den Arm um unsere Schulter, dass Leute uns sagen, hey, sei mutig und stark, so wie Josua ermutigt wurde von dem Volk, die Bestimmung zu finden, da hineinzukommen, ja, Geduld zu haben, dass es keine Abkürzung gibt. Ja, da, wo uns der Chef unter Druck setzt, auch unsere junge Generation, wo wir denken, wir brauchen ein höheres Gehalt. Nein, es geht um den Charakter. Seid ihr dabei, die Älteren, ja, um die junge Generation zu unterstützen? Sehr gut, sehr gut. Applaus von der jungen Generation für unsere Älteren. Yeah. Und so wie es drei Orte gibt, in denen wir uns sinnbildlich aufhalten können, Ägypten, Wüste und das verheißene Land, so gibt es auch zwei Wasser, die es zu durchqueren gilt. Nicht zu überqueren, sondern wirklich zu durchqueren gilt. Zwei Übergänge. Denn bis ins neue Land braucht es nicht nur den Weg durch das Schilfmeer, sondern auch den Weg durch den Jordan. Auch sie sind trockenen Fußes durch den Jordan gekommen. Josua 4, können wir das nachlesen. Und als das Volk Israel den Jordan durchquerte, da heißt es in Josua 5, Vers 9 bis 12, und du kannst deine Bibel aufschlagen, wenn du mit dabei hast. Josua 5, Vers 9 und bis 12, da heißt es, dann sagte der Herr zu Josua, heute habe ich die Schande eurer Sklavenzeit in Ägypten von euch abgewälzt. Deshalb heißt dieser Ort bis heute Gilgal. Es bedeutet abwälzen. Ganz spannender Nebengedanke hier, mal ganz kurz in diesen Text. Ab hier liest man nicht mehr, dass das Volk Israel sich beklagte und über Ägypten sprach. Wir hatten diese Zeit in der Wüste und jedes Mal, wenn irgendwie ein Problem kam, ja, dann haben sie sich beschwert. Dann haben sie gesagt, oh, wären wir doch mal nur in Ägypten geblieben und da hatten wir es besser und so weiter und so fort. Ab hier in diesem Text liest man nichts mehr, wo sie sich beschwerten, dass es in Ägypten besser war. Das zeigt, sie hatten tatsächlich ihre alten Lasten abgelegt, als sie durch den Jordan gingen. Dann heißt es ab Vers 10, während die Israeliten in Gilgal in der Ebene von Jericho lagerten, feierten sie das Passafest am Abend des 14. Tages des ersten Monats. Am Tag nach dem Passa aßen sie ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, das sie in dem neuen Land geerntet hatten. Von diesem Tag an gab es nie wieder Manna und die Israeliten ernährten sich schon in diesem Jahr von den Früchten Kanaans. Das Manna. Ab hierher hörte es auf. Das bequeme göttliche Versorgungsprogramm. Jeden Tag das Manna, das vom Himmel kam. Gab es in diesem neuen verheißenen Land nicht mehr. Kommen wir später vielleicht ein bisschen drauf. Es bedeutete natürlich nicht, ich habe das schon vorhin erwähnt, dass das neue Land ein Schlaraffenland war, wo wir stellen uns ja vor, wir kennen das vielleicht noch aus der Bibel, aus den Büchern, wo wir lesen, das Schlaraffenland, wo alle irgendwie den Mund aufmachten und die Würstchen fallen so rein, ne, und die pflückt man irgendwie so ab von der Reihe, die da hängen. Sondern da schauen wir später drauf, was das bedeutete. Das neue Land, das hatte neue Herausforderungen auf einem neuen Level. Mit der Einstellung aus Ägypten wäre das Volk Israel gleich im neuen Land umgekommen. Hätte gar keine Überlebenschance gehabt. So, sie wollten in der Wüste leben, aber sie wollten nicht in dieses neue Land. Sie konnten auch mit dieser Einstellung, die sie hatten aus Ägypten, mit den alten Lasten, auch gar nicht rein überhaupt in das neue Land. Sie hätten das gar nicht geschafft. Sie hätten gar nicht diese Herausforderung überwinden können. Und ich würde das so zusammenfassen, in der Wüste hatte das Volk Israel das Gesetz erhalten von Gott, die 10 Gebote. Und im neuen Land hatte Gott das Ziel, was wir in Jeremia 31, Vers 33 lesen, ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Im neuen Land wollte Gott, dass das Volk Israel in allen Ebenen in diese Bestimmung hineinwächst. Und genauso wie es zwei Wasser zu überqueren gilt oder zu durchqueren gilt, durch das Schilfmeer und durch den Jordan, glaube ich, brauchen wir zwei Entscheidungen in unserem Leben. Und die erste Entscheidung ist, ja, Jesus, ich folge dir. Durch die Taufe, die übrigens ja im Neuen Testament ja auch mit dem Schilfmeer gleichgesetzt wird. So, und dann kommen Zweifel. Dann erleben wir so ein bisschen, wie es bedeutet, in dieses neue Leben hineinzuwachsen. Wir erleben das Gesetz Gottes und wir denken, oh Mann, für was habe ich mich entschieden? Und ich glaube, du brauchst eine zweite Entscheidung dann wieder in deinem Leben. Jesus, ich folge dir wirklich. Ich bleibe bei dir. Ich gehöre dir. Ich höre auf dein Wort. Ich will deine ganze Weisung wirklich tun. Und wenn konkret so über dieses neue Land gesprochen wird, dann kommen immer wieder so zwei Bilder hoch. Auch im Neuen Testament immer zwei Bilder hoch. Und das erste Bild ist das Bild der Ruhe. Ich habe diesen Punkt überschrieben, lass dich nicht aus der Ruhe bringen. Immer wieder lesen wir, dass das neue Land ein Land ist, wo das Volk Israel Ruhe findet. Und als sie es nicht gefunden haben, hieß es, sie werden nicht in diese Ruhe eingehen. Psalm 95, ja, dann gibt einige Bibelstellen. Hebräer 3, Vers 18 spricht einfach davon. Und die Frage ist immer, was bedeutet denn überhaupt diese Ruhe? Und natürlich setzen wir Ruhe mit innerem Frieden gleich. Das ist auch richtig so. Aber diese Ruhe ist ein Abgeschlossensein von einem Prozess, dass etwas tatsächlich beendet ist. Das heißt, das alte Leben ist tatsächlich vorbei. Ich habe das alte Leben tatsächlich losgelassen. Da ist nichts mehr, was mich aus diesem alten Leben belastet oder was ich irgendwie mitgenommen habe. Diese Ruhe ist auch mehr als diese Sabbatruhe. Wir denken dann an Ruhe oft an den Sabbat und dann den Tag des Herrn und am besten nichts tun und vielleicht lesen wir noch die Gebote, die noch dazustehen zu diesem Sabbat. Aber diese Ruhe, von der hier die Bibel spricht, ist nicht nur die Sabbatruhe, sondern es ist eine immerwährende, dauernde Ruhe. Ein innerer Frieden, eine kontinuierliche Ruhe. Und diese Unruhe, das ist ja die Frage, wann begann denn die Unruhe, wenn es eine Ruhe geben soll? Diese Unruhe begann, als der Mensch Gott den Rücken gekehrt hatte und den Garten Eden verlassen hatte. Und innerlich war er unruhig, hat für seine Existenz gearbeitet, hart gearbeitet. Und es war eine permanente Unruhe im Leben des Menschen. Und das Ziel war aber, Gottes war nicht, in dieser Unruhe zu bleiben, sondern in diese Ruhe einzugehen, den göttlichen inneren Frieden tatsächlich zu haben. Und Jesus spricht in Matthäus 11, Vers 28, kommt, die ihr schwere Lasten zu tragen habt, ich werde euch Ruhe verschaffen. Und ich will dich fragen, suchst du deine Ruhe wirklich bei Gott? Oft sind wir beunruhigt über so viele Dinge in unserem Leben. Wir machen uns Gedanken, wir machen uns Sorgen über so vieles. Und wenn wir dann nach dieser Ruhe streben, dann versuchen wir das äußerlich zu investieren, damit wir diese Ruhe haben. Ich denke zum Beispiel an Technik. Was haben wir heute nicht alles für wunderbare Technik? Ich denke an unsere Spülmaschine. Jetzt sind wir jetzt neu eingezogen und wir hatten keine Küche und da ist eine Küche gekommen und die Spülmaschine wurde nicht geliefert. Unbekannte Lieferzeit. Hätte eigentlich schon letzte Woche kommen müssen. Das war so eigentlich die allerletzte Frist nach etlichen Verschiebungen. Und gefühlt sitzt du da halt permanent. Ich weiß noch, wir saßen, glaube ich, 6 Wochen oder so. 6 Wochen waren wir in der Küche permanent abgewaschen. Du hast das Gefühl, du bist die ganze Zeit in der Küche. Und dann habe ich gesagt, das reicht. In diesem einen Augenblick. Wir holen eine gebrauchte Spülmaschine. Wer weiß, vielleicht dauert das bis nächstes Jahr. So. Was für eine Ruhe, wenn die Spülmaschine jetzt wäscht und man selber nicht mehr spülen muss. Wie angenehm das ist mit Technik. Ja, und wie viel Technik wir haben. Ja, wir haben eine Waschmaschine, wir haben einen Trockner. Wenn man daran denkt, was Leute damals dann irgendwie noch in der Schüssel oder in der Badewanne die Kleidung gewaschen haben. Ja, und wir suchen Man merkt, dass der Mensch auf der Suche ist nach Ruhe, nach Bequemlichkeit. Und dann kaufen wir diese Dinge und trotzdem sind wir unruhig. Ja, wir haben das neueste Modell, aber dann kommt das neuere Modell raus und wir sind unruhig. Wir müssen das neuere Modell, das ganz neueste Modell irgendwie haben. Diese Ruhe, die wir hier haben, ist wirklich eine innere Ruhe, die wir in Gott haben. Wie schnell lassen wir uns dann auch aus dieser Ruhe rausbringen? Wer ist neulich in diese Woche Auto gefahren und hat einen Porsche vor sich entdeckt? Ein wunderschöner Porsche ist neulich jetzt wirklich vor mir hergefahren. Oh, traumhaft, traumhaft. Ja. Hey, was denkst du? Ich kann mir das nicht leisten. Wozu? Der soll ja den Porsche verkaufen? Soll das einfach alles spenden? So, ja. Arbeitet er überhaupt richtig? Steigt vielleicht noch jemand aus, der ist 25? Er ist 10 Jahre jünger als ich. Sein Dad hat den Porsche bezahlt, kriegt alles hinten reingeschoben. Die Bibel nennt das Neid. Ja. Das heißt, in den 10 Geboten, den 1 Geboten, du sollst nicht begehren deines Nächsten. All diese Dinge und so weiter und so fort. Das ist Neid. Wir lassen uns aus der Ruhe bringen. Das ist nicht das, was Gott will, dass wir neidisch durch die Welt laufen. Dass wir gucken, ey, der Rasen von meinem Nachbarn, der sieht grüner aus. Ja, und wir sind so unruhig, beschäftigen uns damit, vergessen selber unseren eigenen Rasen zu gießen. Haben wir diese innere Ruhe, die Gott uns gegeben hat? Bleiben wir darin? Und wie geht es eigentlich mir dabei, dass es anderen besser geht? Theoretisch darf mich das ja überhaupt nicht jucken. Aber irgendwie kratzt es mich. Und es juckt mich, ne? Ich habe ein Bild mitgebracht. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe das schon mal hier einfach erzählt. Aber weil auf was anderes hinaus, das bin ich. Ich sehe wunderschön aus. Man sieht nämlich fast gar nichts. Das ist jetzt, ich stehe gerade in der Nordsee bei Cuxhaven. Wir haben eine wunderbare Taufe. Und die Sonne scheint hinter mir und vor mir sind die Leute. Und die Sonne ist so tief, dass sie alle die Augen zumachen, während ich die Message halte. So, es ist traumhaft, dass ihr heute eure Augen offen habt. Und als ob das nicht genug war, ich dachte, der macht das Scherz, als ich dann so reingehen wollte, sagte, ja, es sind so Krebse, lass dich davon nicht stören. Ich dachte, ja, ist ja nicht so schlimm, Mann, steh da ruhig. Ich gehe da rein, so, ne, steh da ruhig. Und auf einmal merke ich, das krabbelt, juckt und kitzelt an meinen Füßen. Links und rechts permanent. Und dann sagt er, ja, merkst du es schon? Ich sage, ich merke das. So, und ich fange an, die Message zu bringen. So, und es juckte mich. Und meine Füße, vielleicht können die Kamera drauf, war so. Und dann hatte ich immer Angst, dass ich auf den Krebs drehte. Und dann hatte ich Angst, dass der Krebs irgendwie, dann irgendwie zurückbeißt, ne? So, ne? Und ich war dann so unruhig irgendwie mit meinen Füßen. Und dachte irgendwann, ist es besser, wahrscheinlich auch einfach nur gerade zu stehen und habe mich in diesen Schlick so ein, aber es hat auch nicht so geholfen. Ich sag mal so, auch in unserem Leben laufen manchmal so Krebse über die Füße. Aber die Frage ist, juckt es mich? Kann ich in der Ruhe Gottes bleiben? Still stehen bleiben und weitermachen mit dem, was Gott in meinem Leben bewirken will und aufgetragen hat. Und es darf uns nicht jucken. Ich kann ihn einfach nur ermutigen, wir können und dürfen in der Ruhe Gottes bleiben. Und wir können auch in einer unruhigen, wilden Welt, ja, in dieser Ruhe bleiben. In Hebräer 4, Vers 10 bis 11, da heißt es, wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen. So wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Kleiner Link vom Vers 10, das ist so ein bisschen Prediger 3, wo wir uns erinnern, wo der Prediger sagt, hey, nach dem ganzen Arbeiten und dem ganzen Tun, ja, hey, ist es ein Geschenk Gottes. Es ist ein Geschenk Gottes, wenn du sitzen kannst und du kannst dich darüber freuen, was du gearbeitet hast und was du erarbeitet hast und dass du gerade am Tisch bist und richtig gut essen kannst. Es ist ein Geschenk Gottes, in dieser Ruhe zu essen. Und dann heißt es in Vers 11, deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie, das ist nämlich das Volk Israel, dieses Bild auch von dieser Wüste, durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Das heißt, in Gott zu ruhen bedeutet, auch wenn ich in meinem Leben noch nicht fertig bin, weiß ich, Jesus hat schon alles für mich getan. Und jedes Mal, wenn ich merke, oh, da kocht etwas hoch, weiß ich, Jesus hat alles für mich getan. Das ist das erste Bild der Ruhe. Das zweite Bild ist auch ein etwas ungewöhnliches Bild. Und auch diese Vokabeln, sage ich mal so, diese Worte nutzen wir heute eher weniger. Und das ist das Bild der Götter und der Altäre. Ich habe diesen Punkt überschrieben, folge allein dem Weg Gottes. Wir erinnern uns eher dann, wenn wir diese Worte hören, an Skulpturen. Aus Ägypten, aus Griechenland, auch von den Römern, auch die an die verschiedenen Götter wie Neptun und so weiter, Jupiter, sind ja auch alles Götter gewesen. Und ein Altar, ich erkläre das ganz kurz, weil es vielleicht nicht jedem dann so geläufig ist, ein Altar ist ein Ort, auf dem man Opfer darbringt, sei es Tiere oder sei es Pflanzen. Teilweise wurden sogar Menschen als Opfer dargebracht, um die Götter gnädig zu stimmen. Ganz speziell auch gerade die Völker, die dann in diesem verheißenen Land wohnen, die dann vertrieben werden sollten, die haben tatsächlich Menschen geopfert, die haben ihre Kinder geopfert. Das ist nie Gottes Ziel gewesen, dass wir Menschen opfern. Und Fakt ist, auch wenn es heute kein geläufiges Bild mehr ist, im übertragenen Sinne gibt es auch Götter und Altäre, manchmal in unserem Leben. Sie sehen heute nur anders aus. Wir würden nicht sagen Altäre, wir würden sagen Karriere. Reimt sich fast. Was wird nicht alles geopfert für die Karriere? Familie, Freunde. Ja, die werden einfach weggeschoben, damit die eigene Karriere, der eigene Erfolg wird im Vordergrund gestellt. Was wird nicht der eigene Körper geknechtet? Werden Nächte durchgearbeitet, ja, um Karriere zu bekommen? Das eigene Leben irgendwie zurückgestellt, damit man irgendwie Gewinn bringt und Gewinn hat. Und diese Götter sind hungrig. Diese Götter, sie wollen mehr. Bei ihnen gibt es kein Genug. Sie bringen keine Ruhe in dein Leben rein. Sie beschäftigen dich dein ganzes Leben lang. Sicherheit ist heute auch so ein Thema. Und es ist so spannend, wie Leute sich wirklich sicher fühlen wollen. Wenn wir unsere Sicherheit in Gott haben, können wir das manchmal auch gar nicht so nachvollziehen. Aber haben wir das erst wieder neulich mitbekommen, als jemand sagte, oh, wir müssten hier alles einbruchsicher machen, wir müssten irgendwie die Türen und die Fenster besonders sichern, wir müssten hier noch Kameras installieren und so. Und du fängst an, das ist doch gar nicht so gefährlich, ist doch nie jemand eingebrochen in dieser Zeit. Das ist aber, weil ein eigenes Sicherheitsgefühl irgendwie da ist, weil es hoch ist. So, ne? Leute, das kann auch ein Gott sein in deinem Leben, dass du das brauchst, dass irgendwie alles mega verschlossen sein müsste, damit du nachts ruhig schlafen kannst. Oder die finanzielle Sicherheit, dass Leute sich nicht alles zurücklegen, irgendwie anlegen in Aktien oder in Bankkapital, in Immobilien, um zu wissen, im Falle eines Falles, ja, greift das. Oder ich habe bestimmte Versicherungen abgeschlossen. Es muss möglichst irgendwie alles gut sein. Und versteht mich nicht falsch. Das ist alles nicht schlimm, das ist alles auch nicht schlecht, aber es ist die Frage, hat es eine höhere Bedeutung in unserem Leben eingenommen, dass wir gar nicht mehr in diese Ruhe reinkommen, dass wir gar nicht mehr den Weg Gottes sehen und ihm überhaupt allein folgen können. In dem Buch Josua heißt es, sie sollen einfach der ganzen Weisung Gottes folgen, weder nach rechts noch nach links abweichen. So, und das ist so wichtig, dass wir einfach Gott über all dem stellen. Und diese Altäre sind manchmal so wie Startrampen für Raketen in unserem Leben. Vielleicht hilft das ein bisschen besser, dass wir so Startrampen bauen in unserem Leben und dann in diese Rakete Treibstoff reinpacken. Und die Frage ist, was packen wir da nicht alles ein und zünden das an, damit es genau für diesen Augenblick leuchtet, aber es verpufft einfach nur. Und Gott sagt, es gibt nur einen Gott und der bin ich allein. Und oft sind es Kompromisse in unserem Leben, die wir geschlossen haben. Bestimmte Dinge, die wir aus dem alten Leben irgendwie importiert haben. Und die Frage ist, haben wir aufgeräumt in unserem Leben? Oder haben wir noch bestimmte Dinge, so wo wir sagen, ja, das ist noch gut, das irgendwie zu haben, neben Gott. Oder auch unsere Bequemlichkeit, auch in unserem christlichen Umfeld. hier mit dem Einzug in dieses neue Land durch den Jordan hörte das bequeme göttliche Versorgungsprogramm auf. Ich habe darüber lange nachgedacht, weil ich war immer so, dass ich gedacht habe, das Manna ist doch da, dass wir jeden Tag irgendwie das Wort Gottes empfangen. Jeden Tag. Und das ist auch gut so. Und ich dachte drüber nach und sage, Herr, ich brauche da irgendwie eine Lösung für dieses Bild, weil warum hat das aufgehört? Wir haben ja gelesen, sie haben sich versorgt von den Früchten des Landes. Das heißt, hier ist ein Prinzip auch von Saat und Ernte, was hier im Hintergrund steht. Gott wünscht sich, dass wir nicht nur jeden Tag empfangen, sondern dass wir ihn jeden Tag auch suchen. Sein Wort auch suchen. Auch eine Saat sehen, auch durch die tägliche Bibellese. Mit ihm direkt alleine. Durch das Beschäftigung mit dem Wort Gottes, mit der Weisung, mit der ganzen Weisung. Der Psalmist beschreibt es, Tag und Nacht zu sinnen einfach darüber. Die Frage ist, wie kann das zugehen? Er sagt, ich habe doch einen Job, ich kann nicht den ganzen Tag nachsinnen, dafür habe ich gar keine Zeit. Aber das heißt, das Wort Gottes aufzunehmen und danach zu handeln, es zu tun. Zu überlegen auch, ey, das ist eine Situation hier in dem Umfeld, da haben sich vielleicht Leute gestritten und Gott ruft dich als Botschafter rein in diese Situation, wirklich Gottes Wort zu suchen in diese Situation, ja, und zu sagen, hey, was soll ich tun? Und nicht zu sagen, ja, ich habe das Manna heute Morgen genommen, bin schon satt, brauche nichts mehr für den Tag. Was gibt es auch für gute Literatur? Es gibt richtig gute Bücher, es gibt richtig gute Artikel, es gibt richtig gute Podcasts, es gibt richtig gute Predigten über die Bibel. Und ich will Werbung machen dafür, dass du das direkte Wort Gottes liest, das direkte Wort Gottes aufnimmst, ja, nicht nur hörst darüber, sondern es aufnimmst, dass es in deinem Wort, deinem Leben Wurzeln schlägt, ja, und auf einmal Frucht bringt in deinem Leben. Das dauert manchmal. So wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen. Ja, und auf einmal bringt der Frucht und du merkst, yes, jetzt brauche ich mal, jetzt was in dieser Situation. Gott, was soll ich tun? Und er erinnert dich daran und sagt, hey, da ist doch schon Frucht in deinem Leben und fängst an abzupflücken, das für diese Situation zu gebrauchen. Das ist dieses Bild, was hier drin ist. Lass uns da nicht bequem sein. Und denken, oh, ich habe eine Predigt gehört und am Sonntag und für die Woche reicht es. Sondern sagen, hey, ich strecke mich aus nach dem direkten Wort Gottes. Und sicherlich dauert das länger. Es dauert länger, wenn man irgendwie daran arbeitet, als irgendwie eine Erkenntnis von jemand anderem zu kopieren und versuchen, in seinem Leben umzusetzen. Aber wenn selber Erkenntnis kommt, kommt wunderbare Frucht. Folge allein dem Weg Gottes und weiche nicht ab. Es gibt drei Orte, wo wir uns sinnbildlich aufhalten können. Ägypten, die Wüste, das neue Land. Und um dieses neue Land zu kommen, braucht es zwei Wasser, die es zu durchqueren gilt. Das Schilfmeer und durch den Jordan. Zwei Entscheidungen in deinem Leben. Jesus, ich folge dir. Und die zweite Entscheidung, Jesus, ich folge dir wirklich. Diese zweite Entscheidung, die muss man häufiger treffen. Die muss man häufiger treffen. Auch gerade, wenn so Zweifel kommen, gerade wenn eine schwierige Situation kommt in meinem Leben oder wenn du anfängst, irgendwie zu beten, auch für jemanden auch gerade, weil es schwierig ist. Jesus, ich folge dir. Du hast in deinem Wort gesagt, ich folge dir wirklich. Das zu zeigen dadurch. Und die Frage ist, wo verlassen wir die Ruhe, die Gott uns schon geschenkt hat? Und Gott ruft dich hinein in diese Ruhe. Wo lassen wir uns ablenken? Wo gehen wir nach links oder weichen nach rechts irgendwie ab? Wo sagen wir, hey, die ganze Weisung, ja, das steht nur hier, dass es die ganze Weisung ist. Hey, das Wort Gottes oder die 10 Gebote, auch das, was Jesus gesagt hat, ist nicht irgendwie ein Menü à la carte. Wir hätten manchmal gern ein Bibabo, den Bibelbastelbogen. Eine unbequeme Seite und dann reißen wir die raus. Und wir suchen uns die Gebote raus, die uns passen und die anderen, ja, das gilt nicht für mein Leben. Die ganze Weisung zu halten, das ist die zweite Entscheidung, zu sagen, hey, ich folge dir wirklich, wenn wir verstanden haben, was es bedeutet. Auch diese Herausforderung in dem neuen Land einfach anzunehmen. ich will dich ermutigen, diese Entscheidung zu treffen. Jesus, ich folge dir wirklich. Ich weiß nicht, wann du diese zweite Entscheidung getroffen hast, wie lange es her ist. Herr, mach es heute ganz fest. Weil ich glaube, da ist etwas Wunderbares, was Gott tun will, gerade auch in deinem Leben. Und da ist ein neues, wunderbares Land. Es ist unbekannt. Es ist aber wunderbar, in das Gott dich hineinführt. In diese Ruhe hineinzukommen und dem Weg Gottes zu folgen, das macht es möglich, die Bestimmung zu entdecken. Dass verdeckte Dinge auf einmal sichtbar werden. Ich will aber noch ganz besonders diejenigen heute unter uns ermutigen, die diese erste Entscheidung noch nie getroffen haben im Leben. Jesus, ich folge dir, dass du diese Entscheidung treffen kannst. Weil diese erste Entscheidung ist wichtig, um überhaupt da hineinzukommen, in das, was Gott für dich da vorbereitet hat. Und Jesus will Gemeinschaft mit dir haben. Dieses Bild vom Volk Israel ist so stark, weil man das Sehnen Gottes sieht, wie er Gemeinschaft haben will zu dem Volk Israel. Und einige wollen es nicht und sagen zu Mose, geh du mal alleine. Und Mose sagt, wow, ich will das. Josua, auch einer derjenigen, der dann in dieses neue Land hineingekommen ist, der war immer am Zelt. Der hat dieses Teil erwähnt, sagt, ich will diese Gemeinschaft Gottes haben. Hey, das ist für dich möglich. Dafür brauchst du keinen Pastor. Aber was ich heute tun kann für dich, ist, dass ich dir helfe, dort hineinzukommen, diese Entscheidung zu treffen. Und ich will dich einladen, wenn du diese Entscheidung treffen willst, sagst, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich will, dass du tatsächlich in meinem Leben der Chef bist. Ich will dir folgen. Hey, dann ermutige ich dich, dieses Gebet jetzt nachzusprechen. Und da, wo du bist, steh doch vielleicht mal auf. Und ich will ein Gebet vorsprechen. Und bete es ganz bewusst nach. Und alle anderen beten jetzt einfach jetzt mit dir, damit du nicht alleine bist. Auch zu Hause, bete dieses Gebet ganz bewusst nach. Nicht leise, sondern wirklich laut, so Wort für Wort. Ja, dann lass es in dein Leben hinein. Denn das ist ein Akt jetzt, ein himmlischer Akt, hey, wo der Himmel zuschaut in diesem Moment und der ist verbindlich. Das ist nicht nur irgendein Wort, das ist ein Wort des Lebens. Das ist ein Wort, das in Ewigkeit tatsächlich Bestand hat. So bete einfach nach. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Lange habe ich gewartet, aber nun ist es soweit. Ich will in dieses neue Land. Danke, dass du für mich gekommen bist. Ich bringe dir all meine Fehler. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich übergebe dir heute mein Leben. Nimm mich so, wie ich bin und mache mich zu einem neuen Menschen. Ich empfange jetzt dein göttliches Leben. Und ich bekenne mit meinem Mund, Jesus Christus ist mein Herr. Amen. Yeah. Das neues Leben. Himmel freut sich über neues Leben. Ich will den Segen einfach noch aussprechen für uns, wo wir gerade auf dem Weg sind, egal wo du bist. Du hast vielleicht das Gefühl, du bist noch in der Wüste. Ja, hey, aber da gibt es neues Land. Ja, und wo du das neue Land noch nicht siehst und das Erbe, was Gott dir geschenkt hat, dass er dir es schenkt und dass du es siehst in dieser Woche. Herr, so sprechen wir das aus in deinem Namen. Herr, du hast etwas Wunderbares vorbereitet dort, wo wir sind. Und wir danken dir, dass du ein Erbteil für jeden Einzelnen persönlich vorbereitet hast. Herr, wir wollen da hineinwandeln. Und so segne ich jeden Einzelnen unter uns, auch mit diesem verheißenen Wort, Herr, auf wo wir den Fuß hintreten. Dieses Land, Herr, gehört uns. Herr, weil es dir gehört und weil du es uns versprochen hast. Herr, und so wollen wir das tun und diesen Glauben wandeln in dieser Woche. In deinem Namen. Amen.